Hallo, hier ist der Equal Care Podcast, der dir alle zwei Wochen neue Impulse für deine gleichberechtigte und feministische Elternschaft liefert. Ich bin Hannah Drexler. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und systemische Beraterin und selbst Mama von drei Kindern. Zusammen mit meinem Mann lebe ich von Beginn unserer Elternschaft an ein 50-50-Modell. Das heißt, wir teilen uns Erwerbs-, Haus- und Care-Arbeit zu gleichen Teilen auf. Hier gibt es ganz konkrete Tipps für mehr Equal Care sowie neue Perspektiven auf Mutterschaft und Elternsein.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Es ist die 150. Folge. Wow, ich gratuliere mir selbst. Das ist schon irgendwie krass. Ich habe den Podcast vor ziemlich genau 5 Jahren gestartet. Daran wurde ich auch vor einer Woche oder so erinnert. Und es gibt mittlerweile über 150.000 Downloads, also so im Schnitt 1.000 pro Folge, seit der ersten Folge. Und ja, das ist gut oder schlecht ist, ich weiß es nicht. Es ist sicherlich ein absolut nischiger Mini-Podcast. Aber ich selbst freue mich auf jeden Fall trotzdem darüber, dass es ihn gibt und dass, ja, dass ich mal diesen Mut hatte, ihn zu starten. Das hat mich auf jeden Fall einigen Mut gekostet und kostet mich auch immer noch mal wieder Mut, die eine oder andere Folge zu veröffentlichen. Ja, ich habe dabei auf jeden Fall schon sehr, sehr viel gelernt, vor allen Dingen dazu, meine eigene Stimme und Position zu bestimmten Themen zu finden. Und dieser Podcast ist natürlich auch wirklich eine tolle Chance, mit vielen tollen Gästinnen ins Gespräch zu kommen. Ja, wie gesagt, ich habe auch echt einiges an Disziplin und Durchhaltevermögen immer wieder gebraucht. Aber gleichzeitig ist da auch viel Leichtigkeit, weil es eben um meine Herzensthemen geht. Und das ist natürlich eine ganz große Motivation, Erkenntnisse aus meiner Arbeit, aus dem, was ich lese, aufzubereiten, Beobachtungen zu teilen und eben damit inspirieren zu können und auch einfach niedrigschwellig Wissen zur Verfügung stellen zu können. Ja, und für diese Jubiläumsfolge wollte ich nicht mich, sondern vor allen Dingen meine HörerInnen in den Mittelpunkt stellen und habe deswegen in der Feminist Motherhood Community und im Feminist Motherhood Circle die Möglichkeit gegeben, Fragen an mich zu stellen. Und die werde ich heute beantworten. Es sind 6 Fragen gekommen, beziehungsweise ich glaube, die eine Fragende hatte mehrere Fragen. Und ja, ich danke euch allen, die Fragen eingereicht haben, für eure Fragen. Das sind Fragen, die mich auch immer wieder antreiben. Ich freue mich wirklich über jede Mail, jedes Feedback, das ich auch bekomme. Ihr dürft wirklich jederzeit gerne mir schreiben, auch Themenwünsche äußern. Ich plane auch gerade die Interviews und Solo-Folgen für 2025, also so den ersten Teil des Jahres. Also freue ich mich auch da sehr über eure Themenwünsche. Wenn ihr da einen Wunsch oder eine Frage habt, meldet mir gern an hallo@hannadrexler.de. Ja, und wenn du diesen Podcast gerne hörst oder auch wenn du ihn ganz neu für dich entdeckt hast, dann schenke ihm doch zum Jubiläum eine Bewertung bei iTunes oder Spotify. Da kann man jetzt ja auch Folgen kommentieren und an beiden Stellen kann man 5 Sterne vergeben. Das dauert wirklich nur wenige Minuten und ist ein großes Geschenk für mich, sehr wertvoll, um diesen Podcast zu unterstützen und damit ihn dann langfristig vielleicht auch einfach noch mehr HörerInnen finden. Ja, diese Folge hat auch wieder einen Partner, den einige von euch vielleicht schon kennen. Das ist Love Every. Love Every bietet Spielzeugsets für Kinder zwischen 0 und 4 Jahren an, die immer genau auf die Entwicklungsstufe des Kindes zugeschnitten sind. Es gibt da so Spielzeugboxen und auch andere einzelne Spielzeuge. Ja, die sind alle sehr hochwertig aus nachhaltig angebautem Holz, Biobaumwolle, ungiftigen Farben und babysicheren Kunststoffen. Das heißt, es sind auch sehr langlebige Spielzeuge, die sicherlich viele Generationen von Kindern benutzen könnten. Ja, und ich muss sagen, ich habe ja schon einiges an Spielzeug gesehen und finde es wirklich erstaunlich, wie gerne unser kleinstes Kind mit diesen Spielzeugen spielt, weil sie eben genau zu den aktuellen Interessen und Lernbedürfnissen passen. Und dadurch haben wir insgesamt ziemlich wenig. Und das finde ich auch sehr angenehm. Ja, wenn du dazu mehr wissen willst, dann schau in die Shownotes. Da ist Love Every und die Spielzeugsets verlinkt. So, und jetzt geht's los mit der neuen Podcast-Folge und euren Fragen. Ja, es gibt einige Fragen, die wurden mir schriftlich gestellt und andere per Sprachnachricht. Und damit starten wir mal. Es gibt eine Frage von Sophia und die spiele ich dir mal vor.
Liebe Hanna, herzlichen Glückwunsch zur 150. Podcast-Folge. Schön, dass du uns schon so lange mit deinem Podcast bereicherst. Ich habe schon vor ein paar Jahren angefangen, ihn zu hören. Und mir ist vor allen Dingen eine Folge in Erinnerung, wo du darüber sprichst, was man schon vor der Familiengründung mit seinem Partner, seiner Partnerin besprechen könnte, wie man sich es vorstellt. Das war für uns irgendwie ganz gut. Und besonders für mich, dass ich gemerkt habe, okay, mit meinem Partner ist die Idee des 50-50s möglich. Und dann folgte bei uns aber erstmal eine längere Phase des unerfüllten Kinderwunsches, so von 3 Jahren. Und in der Zeit habe ich mich dann auch wieder ein bisschen von dem Thema feministische Elternschaft distanziert. Einfach weil es schmerzhaft war, dass ich dachte, okay, es geht jetzt irgendwie für uns doch noch gar nicht so in diese Richtung. Nun bin ich aber seit Anfang des Jahres schwanger und erwarte im Dezember mein erstes Kind. Und daher habe ich auch Fragen, die eher diese Phase betreffen. Also so ein bisschen, was kann ich tun, um präventiv, dass die Gaps gar nicht so groß werden. Also das heißt ja immer, sobald die Frau ihr erstes Kind bekommt, bedeutet das ein Karriereknick, bedeutet das finanzielle Einbußen, bedeutet, dass das noch mehr Care-Arbeit bei ihr hängen bleibt. Und ja, mich beschäftigt irgendwie, was ich und was wir als Paar machen können, um dem ein bisschen entgegenzuwirken.
Ja, liebe Sophia, vielen Dank für deine Frage und herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall zur Schwangerschaft. Ich freue mich, dass du ja diesen Podcast schon so lange verfolgst und dass er jetzt für dich wieder relevanter wird. Und ich finde es eine sehr spannende Frage, wichtige Frage. Was können wir also tun, um den diversen Gaps als Paar auf persönlicher, privater Ebene entgegenzuwirken? Einmal finde ich es auf jeden Fall wichtig zu sagen, ne, dass da eben strukturelle Kräfte wirken und es eben auch herausfordernd und nicht ganz einfach ist, das eben auf privater Ebene zu tun. Wir werden da immer Limitationen erfahren, weil die Strukturen eben nicht gleichberechtigt sind und wir haben eben ein Pay Gap von ungefähr 20%, ein Care Gap von ungefähr 45% über alle Altersgruppen. Der Pension Gap, weiß ich gerade nicht, aber der ist erschreckend. Es gibt diesen Lifetimes Earnings Gap, der ist auch sehr erschreckend. Da weiß ich, dass Männer im Schnitt ungefähr 1,5 Millionen Lebenseinkommen haben und Frauen ungefähr 600 oder 700.000. Also das ist ein eklatanter Gap. Genau, und der Care Gap ist sicherlich der Hebel Nummer 1, um auf privater Ebene den anderen Gaps entgegenzuwirken. Und das Entgegenwirken ist halt einfach bewusst notwendig. Ne? Also die Strukturen werden halt immer dazu führen, dass wir in einem eher ungleichberechtigten Modell landen oder dass wir eben nicht unbedingt den gleichen Zugang zu Erwerbs- und Care-Arbeit haben. Und ja, deswegen das bewusste Gegensteuern. Und das ist ja total super, wenn ihr da von Anfang an schon so ein Bewusstsein habt. Es gibt auch eben weitere Podcast-Folgen, die noch ein bisschen ausführlicher beleuchten, wie wir von Anfang an in Schwangerschaft, Mutterschutz, Wochenbett, Elternzeit, ja, schon mal an das Thema Gleichberechtigung eben von Anfang an denken können. Und dazu möchte ich jetzt auch ein paar einfach praktische Impulse geben. Also ich glaube, das Bewusstsein ist eben schon mal Schlüssel Nummer 1. Und dann ist natürlich die Frage, was bedeutet das für euch ganz praktisch und was ist eure Bedürfnislage? Wie gleichberechtigt wollt ihr Haus-, Erwerbs- und Care-Arbeit verteilen? Was passt da eben zu euch und eurem Familienmodell? Es ist auf jeden Fall möglich, auch unabhängig von dieser Verteilung dann am Ende von zum Beispiel Erwerbsarbeit und Betreuungszeit, ja, ein Augenmerk darauf zu haben, dass meistens ja der Vater eher mehr Zeit mit dem Baby zum Beispiel verbringt und sich auch eher mehr als der Durchschnittsvater vielleicht in die Schwangerschaft auch einbringt. Also da fängt es ja eben schon an. Inwieweit ist das schon von Anfang an ein gemeinsames Thema? Oder empfinden wir da auch schon so getrennte Welten? Was ist jetzt Mutterthema und was ist Vaterthema? Allein darüber kann man sich schon mal unterhalten, ne? Wofür fühle ich mich überhaupt zuständig oder verantwortlich? Wie stelle ich mir das alles vor? Also ich glaube, über die Erwartungen zu sprechen, ist an sich schon mal super wichtig. Und dann auch ganz praktisch zu gucken, das sind dann so Podcast-Folgen zum Beispiel zum Thema Mental Load auch und Verteilung von Care-Arbeit. Wie können wir all das, was zu tun ist, immer wieder sichtbar machen, damit wir beide im Bilde sein können, auch im Bilde zu den Dingen, an die man vielleicht geschlechtsbedingt nicht automatisch denkt. Und dann, ja, wie können wir das immer wieder fair verteilen? Weil natürlich kann auch sich ja der Vater um die Organisation der Hebamme oder den Rückbildungskurs oder was auch immer kümmern. Ja, das könnt ihr einfach alles besprechen. Dann ist natürlich ein wesentlicher Schlüssel, das sagen alle Studien, wie viel Zeit auch der Vater in Elternzeit geht und allein verantwortlich für das Baby ist oder später auch mehrere Kinder. Das ist einfach laut Studien ein wesentlicher Hebel für Gleichberechtigung im Alltag und die Verteilung von Care-Arbeit. Das macht ja auch Sinn. Erfahrung prägt einfach Wahrnehmung. Und ja, wie soll man das alles wahrnehmen, zum Großteil unsichtbare Care-Arbeit, wenn man nie die Erfahrung wirklich gemacht hat, mal komplett alleine zuständig zu sein? Das ist, denke ich, ein wesentlicher Hebel, um den Care-Gap auf privater Ebene möglichst klein zu halten. Und natürlich kann man sich dann auch noch für ein 50-50-Modell entscheiden und damit noch mehr Care-Gap schließen, wirklich auf praktischer Betreuungsebene. Ja, und ein Schlüssel ist natürlich darauf zu achten, dass meistens der Vater, der klassischerweise weniger Zeit mit dem Baby verbringt, wirklich von Anfang an das eben bewusst tut und ganz viel kuschelt, ganz viel wickelt, trägt und so weiter, weil Väter natürlich alles können, was Mütter auch können, außer womöglich zu stillen. Aber Väter können ja auch Flaschen geben zum Beispiel. Und wie gesagt, selbst wenn ausschließlich gestillt wird, kann der Vater alles andere tun und damit kann auch das Baby früh ganz viel Kontakt haben oder man kann das zu Bett bringen, trotzdem ohne Brust machen oder. Also man kann viel früh üben, wenn man da ein Bewusstsein hat, weil das ist einfach ganz viel eine Gewöhnungs- und Übungssache. Und da hilft vielen Paaren so ein Bild, also ist etwas, was ich manchmal mitgebe, wenn man darauf achten will, dass der Vater mehr Zeit mit dem Baby verbringt, weil der Automatismus meistens ist, dass das eben die Mutter automatisch tut. Sowohl beim ersten Kind als auch bei weiteren Kindern gibt es ganz schnell so eine Dynamik, dass der Vater sich dann um die größeren Kinder oder das größere Kind mehr kümmert und das Baby bei der Mutter ist, weil das dann oft so eine logische, praktische Aufteilung, gerade wenn gestillt wird. Und um dem entgegenzuwirken und früh Bindung aufzubauen und eben auch der Mutter dadurch mehr Freiräume zu geben und oft ja auch zum Beispiel das Bedürfnis nach Zeit mit den größeren Kindern, wenn es mehrere Kinder sind, zu verbringen. Ne? In deinem Fall wird es ja das erste Kind sein, hilft manchmal so ein inneres Bild eines Magneten, sich das vorzustellen, dass es dann zum Beispiel zwischen Vater und Baby einen Magneten gibt und zwischen Mutter und dem größeren Kind oder in deinem Fall gibt es dann einfach diesen Magneten gar nicht oder zwischen dir und Freizeit oder sowas. Also ja, das ist einfach so ein Bild, was ich manchmal Paaren mitgebe, um sich daran zu erinnern, hier ist mein Magnet, sobald ich im Raum bin mit dem Baby, geht mein Magnet an und ich fühle mich sozusagen zu dem hingezogen und ich kümmere mich, wenn ich da bin, um möglichst alles, was ich da machen kann. Und genau, das kann dann eben im ersten Kind auch sowas sein, ja, dass die Mutter dann Hausarbeit macht oder eben Freizeit hat oder nichts, wie gesagt, tut. Aber manchmal ist es ja auch sehr willkommen, mal eben was anderes zu tun, als das Baby zu schuckeln oder was auch immer, was man eh schon die ganze Zeit tut. Genau, das ist vielleicht noch ein Bild für euch und auch für andere, das hilfreich ist, um möglichst diesen Mechanismen, die von alleine eintreten, entgegenzuwirken. Und darüber eben auch diesen Care-Gap von Anfang an möglichst gering zu halten. Ja, und was den Pay-Gap betrifft, das ist ja ein strukturelles Phänomen, dem noch schwieriger privat entgegenzuwirken ist. Was ihr aber tun könnt, ist zum Beispiel mit dem Drei-Konten-Modell dafür zu sorgen, dass beide das gleiche Einkommen haben, unabhängig davon, welche Art der Arbeit sie gerade leisten. Und das ist dann auch ein Schlüssel, nämlich der euch ein bisschen davon befreit, wenn, also ja, in so Zugzwänge zu geraten, wenn ihr entscheiden wollt, wie ihr eben Hauserwerbs- und Care-Arbeit verteilen wollt. Da würde ich euch raten, einerseits gibt es eben diese Ebene zu entscheiden, wie viel Geld brauchen wir gemeinsam. Und dann ist die Ebene, wer hat welches Bedürfnis, welche Art der Arbeit, wie ausführlich sozusagen nachzukommen. Und ja, dass das sozusagen möglichst getrennt voneinander erstmal beantwortet wird, um dann zu gucken, passt das übereinander, damit sozusagen Geld nicht immer das Hauptargument in euren Entscheidungen ist. Also nicht, wie viel könnten wir erwirtschaften und wir so einen Druck zu haben, wir müssen doch das meiste rausholen, sondern auch wirklich zu gucken, was brauchen wir eigentlich? Und ist das dann deckungsgleich womöglich mit unserem Bedürfnis, beide Care-Arbeit zu übernehmen? Genau, und was ihr natürlich immer machen könnt oder solltet, ist auch einfach Regelungen zu treffen, was Rente betrifft. Also auch da den Pension Gap möglichst früh auszuhebeln, indem ihr eben faire Regelungen trefft, privat vorzusorgen für die Person, die da vielleicht schlecht dabei wegkommt, weil sie dann in Teilzeit ist und mehr Care-Arbeit übernimmt, völlig egal, welches Geschlecht sie hat. Ihr könnt also durchaus auf privater Ebene dafür sorgen, dass keiner von beiden einen finanziellen Nachteil dadurch hat, dass er oder sie mehr Care-Arbeit übernimmt. So, die nächste Frage kommt von Carina und ich lese sie mal vor. Ich bin Mutter von 2 Kindern im Alter von 1 und 5 Jahren. Wichtig sind mir meine Unabhängigkeit und mein soziales Umfeld. Ich bin sehr neugierig und brauche immer wieder neue Herausforderungen. Mit meinem Mann lebe ich in einer Partnerschaft, in der wir Erwerbs- und Care-Arbeit gleichberechtigt sehen und aufteilen. Den Podcast höre ich seit über einem Jahr und er unterstützt mich auf unserem Weg der gleichberechtigten Elternschaft sowie mich auf meinem Weg des Mutterseins. Meine Frage: Elternschaft stellt Paare vor große Herausforderungen und verändert sowohl die individuelle Identität als auch die Partnerschaft über die Jahre. Oft verlieren Paare sich im Laufe der Zeit und wenn die Kinder aus dem Haus sind und die berufliche Tätigkeit wegfällt, fühlen sie sich allein, bleiben aber aus Abhängigkeiten finanziell, sozial, emotional zusammen. Das Modell der gleichberechtigten Elternschaft ermöglicht es, Unabhängigkeit zu bewahren. Doch es besteht weiterhin die Gefahr, dass Paare sich auseinanderleben. Ohne die patriarchal geprägten Abhängigkeiten sehe ich die Wahrscheinlichkeit einer Trennung nach der Kinderzeit aber steigen, wenn Paare feststellen, dass sie kaum noch gemeinsame Interessen haben, da sie als Elternteam keine Aufgabe mehr haben, beziehungsweise sich nach einem anderen Partner sehnen, da nicht mehr die gemeinschaftliche Aufgabe zur Zukunft Familienmanagement, in Anführungsstrichen, da es die nicht mehr gibt. Gibt es Erkenntnisse oder Studien zu diesen Beobachtungen? Ja, danke für die Frage. Ich kenne tatsächlich keine Studien zu diesem Thema und ich fürchte auch, dass es einfach noch nicht genug Equal Care Erfahrung gesamtgesellschaftlich gibt, um ja wirklich aussagekräftige Studien zu machen und vor allen Dingen keine, die über so einen langen Zeitraum Erfahrung haben, dass Kinder eben auch schon wieder aus dem Haus sind. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, es gibt auch nichts, weiß ich nicht genau, dazu sozusagen, was irgendwie Trennungsrate und Verteilung von Care-Arbeit, also ob es da eine Korrelation gibt. Ja, ich finde irgendwie erstaunlich, dass ja die Annahme in der Frage ist, dass praktisch in dem klassischen Modell die Abhängigkeit sozusagen die Verbindung ist oder die Beziehung zusammenhält, also finanzielle, emotionale Abhängigkeit. Und in dem Equal-Care-Modell gibt es diese Abhängigkeit nicht, gibt es mehr Freiheit. Und gleichzeitig gibt es aber diese gemeinsame Verantwortung für Care-Arbeit. Und wenn die wegfällt, ist sozusagen das Risiko für eine Trennung womöglich höher. Und ja, also da würde ich jetzt erstmal sagen, dass ich den ersten Grund ja für keinen besonders schönen halte und mich dann auch frage, ja, dann das ist ja im Grunde gleichbedeutend mit einer inneren Trennung, wenn man zum Beispiel nicht geht, weil man nicht gehen kann. Aber ja, das ist also, ne, wenn die Verbindung eben nur über eine Abhängigkeit da ist. Und wenn die Verbindung weg wäre, wenn die gemeinsame Care-Arbeit wegfällt, ja, dann
mag das, also dann ist das einfach so, würde ich sagen. Das sind eben zwei verschiedene Ebenen und Eltern müssen sich immer, egal in welchem Modell, um ihre Beziehung kümmern. Dafür sind sie immer verantwortlich, völlig egal, wie gesagt, wie sie Care-Arbeit verteilen. Und ich glaube auch, dass es mehr darauf ankommt, wie zufrieden beide in dem Modell sind, wie gut es eben auch der Beziehung geht und das sozusagen was aussagt über die Dauer der Beziehung. Und ja, nicht so sehr, welches Modell man da jetzt lebt. Und ich würde persönlich sogar sagen, dass es also bei mir auf jeden Fall Verbindungen auch auf der Paarebene erhöht, dadurch, dass wir Care-Arbeit fair verteilen, weil das eben für mich total wichtig ist. Und ja, ich vermute, meinem Mann geht es ähnlich, dass diese Verbundenheit über diese gemeinsame Aufgabe auch was mit der Verbundenheit auf der Paarebene macht. Das ist auch meine Erfahrung in Paar-Coachings. Ich würde sagen, es bedingt sich und ja, das ist ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip. Beides ist wichtig. Manchmal kann man erstmal die Verbindung, wenn die gerade nicht mehr so gut ist, über die Care-Arbeit wiederherstellen oder eben über die Paarbeziehung. Es ist beides eine Möglichkeit und es erhöht meistens auch die Bereitschaft, wieder sich auf der Ebene der Care-Arbeit mehr gegenseitig zu unterstützen oder eben auf Ebene der Erwerbsarbeit, wo auch immer man sich Unterstützung wünscht. Also die Zufriedenheit als Paar ist auf jeden Fall eine wesentliche Ressource für alle Arbeit, die innerhalb einer Familie geleistet werden muss. Und ja, ich persönlich würde die Gefahr in einem klassischen Modell viel größer sehen, dass man sich eben trennt, weil man eben in verschiedenen Welten lebt oft, ne, und damit auch weniger Verständnis füreinander hat. Leider ist es ja oft so, dass Frauen dadurch einfach insgesamt mehr Arbeit übernehmen, mehr Druck im Grunde haben, sich mehr zerreißen für besonders diese ganzen Care-To-Dos, die eben nie einen Feierabend haben und gleichzeitig dafür auch einfach weniger Anerkennung erfahren und das vielleicht auch, also wenn sie es eben nicht bewusst wählen, sich darin nicht wohlfühlen oder eben das sozusagen aus dem Verpflichtungsgefühl der Mutterrolle heraus übernehmen. Das ist für Väter in der Regel anders, ne? Die müssen eben nicht per se diese Care-Arbeit übernehmen. Die bekommen klassischerweise mehr Anerkennung aus ihrer Erwerbsarbeit. Das ist einfach ganz reale Unterstützung über Wertschätzung über Geld oder eben natürlich auch wirklich Aufstiegsmöglichkeiten. Ja, einfach berufliche Chancen, die bekommen, weil Vaterschaft eben kein Manko für berufliche Möglichkeiten ist. Und natürlich auch per se, weil einfach Erwerbsarbeit in unserer Leistungsgesellschaft an sich Menschen Wert gibt. Und das haben Mütter in der Regel weniger. Sie haben in der Regel weniger berufliche Möglichkeiten und fühlen sich oft nicht gesehen für die Care-Arbeit und die Mental Load, die sie bewerkstelligen und tragen. Und das erhöht oft das Konfliktpotenzial auch für Beziehungen. Insofern glaube ich, dass Kinder gemeinsam großzuziehen und wirklich gemeinsam sich verantwortlich zu fühlen für die Care-Arbeit schafft eben durchaus eine wichtige Verbindung und ist auch etwas, worauf man gemeinsam zurückblicken kann mit Stolz und Freude. Gerade auch, ja, weil, ja, das ist etwas Verbindendes, eine gleichwertige Beziehung, emotionale Bindung zu den Kindern zu haben. Das ist ja gerade in unserer Generation auch oft so, dass das eben meistens die Mutter mehr hat oder die Kinder mehr zu den Müttern als zu den Vätern. Und dann ist eben dieser Punkt, dass Kinder auch wieder gehen, ja, für Mütter ein größerer Einschnitt als für die Väter. Und ich würde grundsätzlich hoffen, dass es im Leben von beiden Elternteilen einfach noch viel mehr gibt als Care-Arbeit und Erwerbsarbeit, also Freundschaften und eigene Interessen, Hobbys, Engagement, eigene Projekte, aber natürlich auch die Paarbeziehung und dass die, ja, dass die eben gepflegt werden muss und noch möglichst stabil ist, wenn die Kinder gehen. Dazu ist es einfach wichtig, ein Care- und Erwerbsmodell zu finden, ja, das den eigenen Bedürfnissen entspricht. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass das Modell möglichst viele Bedürfnisse der jeweiligen Partnerpersonen abdeckt und dass man sich eben nicht gegenseitig später mal vorhält, man hat seine Bedürfnisse zurückgestellt für den anderen oder für die Familie und deswegen dann ja sich so Frust aufstaut. Es gibt im Frühsommer ein neues Buch von Nathalie Klüver, das sehr gut zu diesem Thema passt. Das heißt, sag zum Abschied leise Yippie, was wir feiern können, wenn unsere Kinder langsam groß werden. Und da durfte ich ein bisschen dran mitwirken. Das kann man bereits vorbestellen. Genau, vielleicht ist das ein Tipp für dich, Carina, oder auch für andere, die zuhören. Die nächste Frage kommt von Stefanie. Stefanie schreibt: Hallo, ich bin 39 Jahre alt und wohne mit meinem Mann und meinen beiden Kindern, 3 und 6, in der Nähe von Köln. Ich habe Hannah oder dich auf Instagram durch eine Vorstellung auf einem anderen Kanal entdeckt und verfolge seitdem deine Arbeit und höre immer sehr gern den Podcast. Der Podcast hat mir sehr viel Wissen vermittelt und mir bei vielen Dingen die Augen geöffnet. Ich verstehe immer mehr, dass es sich um meine Schuld, mein Unvermögen ist, dass es so schwer ist, sondern das System, in dem wir leben, macht es uns schwer. Ich habe gelernt, sanfter mit mir zu sein und auch kleine Schritte hin zu fairer Aufteilung und einem entspannten Familienalltag zu feiern. Der Podcast hilft mir, mich mit Equal Care auseinanderzusetzen, ohne dass dies mit erhobenem Zeigefinger geschieht. Das freut mich sehr, Stefanie. Genauso soll es sein. Eine Frage, die mich immer noch umtreibt: Wie kann Gleichberechtigung funktionieren, wenn die Erwerbsarbeit nicht 50-50 geteilt ist, sondern eher klassisch? Ja, vielen Dank auch für diese Frage. Zu der kann ich sagen, dass Gleichberechtigung ja nicht Gleichheit bedeutet. Ich würde sagen, Gleichberechtigung bedeutet den gleichen Zugang zu Möglichkeiten, gleiche Rechte, auch gleiche Verpflichtungen, entsprechend der eigenen Möglichkeiten. Und ja, insofern darf Erwerbs- und Care-Arbeit verteilt sein, wie es euren Bedürfnissen eben entspricht. Und das heißt nicht, dass ihr nicht gleichberechtigt seid. Die Frage ist sicherlich, wie flexibel ist das Modell? Das wäre etwas, also das ist oft leider dann irgendwann nicht mehr so, wenn man sich für ein Modell entscheidet, in dem Erwerbs- und Care-Arbeit eher ungleich verteilt ist, ist das oft, das liegt aber auch am System, nicht mehr so leicht rückgängig zu machen. Das wäre etwas, wo man schauen kann, ne, wie flexibel sind wir da, betrifft das irgendwie Lebensphase und sind wir auch in der Lage und wollen wir das vielleicht auch immer mal abwechseln. Das wäre sicherlich ein wichtiger Faktor für Gleichberechtigung. Ja, das Wichtigste, wie gesagt, ist, denke ich, die Bedürfnisse zu berücksichtigen und für möglichst viel Wahlfreiheit zu sorgen. Care-Arbeit zum Beispiel ja im Verhältnis zu Erwerbsarbeit zu verteilen und da zu schauen, was ist wirklich fair, wie kann die Person, die eben weniger im Verhältnis sozusagen zu ihrer Arbeit, weniger Urlaubstage, Pausen, Feierabende und so hat, dass er die Person, die mehr Care-Arbeit übernimmt. Also wie kann man da wirklich gut für sorgen, guten Blick drauf haben, dass beide zum Beispiel wirklich gleich viel Freizeit und Pausen wirklich bekommen. Wie kann man dafür sorgen, dass die Mental Load fair verteilt ist? Weil wie gesagt, es kann sein, dass die Person, die mehr erwerbsarbeitet, wahrscheinlich weniger Betreuungszeit übernimmt und damit auch weniger Care-Arbeit. Es gibt aber noch sehr viel Care-Arbeit, die zu erledigen ist, die ja nicht an die Betreuung geknüpft ist und auch zeitlich unabhängig. An der hängt auch viel Mental Load. Also da kann man bewusst hingucken und dafür sorgen, dass das fair verteilt ist, sodass ja, beide über ihre Erwerbs- und Betreuungszeit hinaus für Care-Arbeit wirklich fest verantwortlich sind. Das machen wir zum Beispiel in meinem Eltern als Teamkurs, den es nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, endlich wieder geben wird. Man kann auf die Hausarbeit schauen, dass die wirklich fair verteilt ist, weil ja, da spricht meistens nichts dagegen, warum die nicht 50-50 geteilt sein sollte. Und man sollte unbedingt für finanzielle Gleichheit sorgen. Das habe ich ja auch schon erwähnt. Also da kann man individuelle Regelungen finden, die dafür sorgen, dass langfristige Nachteile, zum Beispiel durch Teilzeitarbeit, ausgeglichen werden und dass beide wirklich den gleichen Zugang zu finanziellen Ressourcen haben. Also das sind alles wichtige Faktoren, um Gleichberechtigung herzustellen, was eben, wie gesagt, nicht heißt, dass wir alles gleich machen müssen oder die gleiche Arbeit tun müssen zu jedem Zeitpunkt. Auch in einem 50-50 oder Equal-Care-Modell gibt es immer Schwankungen. Es ist nie 50-50. Es kommt ein bisschen darauf an, welchen Zeitraum man sich anguckt. Manchmal gibt es 50-50 innerhalb eines Tages, manchmal aber vielleicht auch eher innerhalb einer Woche oder innerhalb eines Monats, je nachdem, weiß nicht, ob gerade ein Elternteil zum Beispiel krank ist oder eine besonders beruflich intensive Phase hat oder gerade in Elternzeit ist oder ich weiß es nicht, was sein könnte. Irgendwie, ja, also ne, das ist bei uns auch so, dass das natürlich schwankt, wer gerade irgendwie mehr macht, aber es gibt sozusagen Parameter, die sicherstellen, dass über einen längeren Zeitraum oder sozusagen im großen Ganzen es sich a, fair anfühlt, aber schon auch, ja, objektiv so fair wie möglich ist. Das ist immer, wir werden das nie hundertprozentig messen können, weil Care-Arbeit dafür einfach viel zu komplex ist. Ja, ich hoffe, das hilft an Impulsen. Und ich finde auch eher die Frage interessant, was macht es mit dir, dich womöglich nicht ganz gleichberechtigt zu fühlen? Also woran erkennst du denn eigentlich, dass du gleichberechtigt bist oder dass ihr beide gleichberechtigt seid? Ja, das hat viel mit Gerechtigkeit sicherlich und Fairness zu tun. Und ich glaube, darüber zu sprechen, ist einfach sehr wichtig. Das hat niemand anderes auch zu beurteilen, sondern das ja, ist auch was, was sozusagen das Paar unter sich klären sollte. Und ja, man kann es schon an verschiedenen Stellen objektivieren. Das tun wir, wie gesagt, in diesem Eltern als Teamkurs. Die nächste Frage ist wieder eine Frage per Sprachnachricht. Die hat Franzi gestellt und ich spiele sie dir mal vor.
Hallo, mein Name ist Franzi. Ich bin 38 und wohne mit meiner fast zweijährigen Tochter und meinem Freund in Karlsruhe im Süden von Deutschland. Den Podcast von Hanna höre ich seit circa Anfang 2024 und bin da mehr oder weniger über eine Freundin auch drüber gestolpert, die mir eine Podcast-Folge geschickt hat und höre ihn seither auch wirklich regelmäßig. Er unterstützt mich tatsächlich zum einen dabei, mir neue Impulse und auch Tipps zu holen für eine gleichberechtigte Elternschaft. Zum anderen eröffnet er mir immer wieder neue Perspektiven, beispielsweise jetzt auch mit einer sehr aktuellen Folge Check Your Privilege, die nochmal sehr bereichernd für mich war. Und ja, es hilft mir auch, der Podcast generell hilft mir dabei, einfach neue Perspektiven einzunehmen und immer wieder zu schauen, wo rutsche ich vielleicht auch einfach wieder in meine klassische weibliche Sozialisation ab, beziehungsweise auch mehr Verständnis für meinen Partner zu entwickeln, wie er eben männlich geprägt wurde. Ich habe tatsächlich drei Fragen. Und zwar die erste Frage wäre, wie es dir gelingt, dich immer wieder zu motivieren und was so dein persönlicher Antrieb ist, für das Thema gleichberechtigte Elternschaft loszugehen. Weil ich glaube, dass das nicht ganz leicht ist, gerade auch mit dem Blick auf das Weltgeschehen. Dann die zweite Frage wäre, wie sich vielleicht auch oder was deine anfängliche Motivation war und Mission und wie die sich vielleicht jetzt auch im Verlauf deiner Selbstständigkeit verändert hat. Und die dritte Frage geht eher ein bisschen ins Fachliche, wie es dir immer wieder gelingt, auch eine gewisse Neutralität in deinen Paar-Coachings zu behalten, weil du kennst natürlich sehr gut die weibliche Sozialisation. Gleichzeitig stelle ich es mir wahnsinnig schwer vor, die Brille der männlichen Sozialisation auch immer wieder aufzusetzen und gleichzeitig auch für diesen Teil Verständnis zu haben. Genau, ich würde mich freuen, wenn du eine der Fragen beantwortest, vielleicht auch alle drei, und schicke dir ganz liebe Grüße.
Danke, liebe Franzi, für diese spannenden Fragen. Ich beantworte sie gerne alle und fange natürlich bei der ersten an, wie es mir gelingt, mich immer wieder zu motivieren auch für Equal Care loszugehen. Ich glaube, das braucht für mich wirklich überhaupt keine Anstrengung. Das ist für mich einfach tatsächlich eine sehr intrinsische Mission, ein Herzensthema, das mich irgendwie gefunden hat. Und ja, ich kann mir einfach gar nicht vorstellen, dass es anders sein könnte. Ich sehe halt natürlich hier auch tagtäglich, was Equal Care bedeuten kann. Ich sehe, was es für Kinder bedeutet, zwei enge Bezugspersonen zu haben, die verschiedenen Geschlechts sind. Das sehe ich auch in der Kita bei uns zum Glück. Und das finde ich einfach mega. Ich glaube, dass je vielfältiger die Bezugspersonen von Kindern sind und je mehr enge Bezugspersonen es gibt, umso besser. Ich sehe darin einfach nur Gewinn. Das ist eine ganz wesentliche Motivation. Das wünsche ich einfach allen Kindern. Ich sehe in Equal Care einfach einen wirklich wesentlichen Schlüssel für eine gleichberechtigte Gesellschaft. Das ist etwas, was wir alle tun können bei den vielen Dingen, die wir alle nicht so schnell beeinflussen können. Ich glaube auf jeden Fall, dass es allen Menschen besser gehen würde, wenn wir Care-Arbeit gerechter verteilen würden. gerade auch zum Beispiel um patriarchal geprägte männliche Sozialisation zu überwinden, gibt es eigentlich nichts Besseres als Väter, die Care-Arbeit übernehmen und die ja über den Zugang zu ihren Kindern den Zugang im Grunde ja auch zu sich selbst und ihren Gefühlen bekommen und lernen und einen anderen Blick auf die Gesellschaft. Ich sehe darin viele Chancen, Erwerbsarbeit fairer zu verteilen, in Teilzeit berufliche Möglichkeiten zu haben, also dafür mehr Gleichheit zu sorgen. Und ja, ich glaube einfach, dass Care-Arbeit zu übernehmen, also natürlich auch beruflich, aber eben auch privat, auch egal ob für Kinder oder pflegende Angehörige, das schafft einfach ganz wichtige und wertvolle Perspektiven auf ja, das, was im Leben eigentlich wichtig ist. Und das sind Perspektiven, die wir in unserer Gesellschaft dringend brauchen. Ich bin es wirklich leid, mir diese alten weißen Politiker, Männer anzugucken, die noch nie Care-Arbeit übernommen haben und deswegen ja viele Bereiche der Gesellschaft überhaupt nicht mitdenken. Und ja, das ist zum Beispiel eine wirklich große Motivation, dass ich denke, darin liegt ein wirklich großer Schlüssel für Veränderung und darin, dass es allen Menschen besser gehen würde. Ja, die Frage nach meiner anfänglichen Mission gab es auch noch, wie sich die verändert hat. Da musste ich ein bisschen drüber nachdenken, habe ich mir gerade mal ein paar Stichworte gemacht. Also ich glaube, vieles hat sich nicht verändert oder so der Kern hat sich eigentlich nicht verändert, aber natürlich hat sich das ausdifferenziert. Ich bin sehr mit diesem Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf gestartet und der Frage der Balance und ich habe halt immer Equal Care als Schlüssel für eine gelingende Vereinbarkeit gesehen und ja, habe mir von Anfang an gewünscht, dass diese Balance in Anführungsstrichen, also ja, das Austarieren der eigenen Bedürfnisse für beide Elternteile gleich gilt und dass es wichtig ist, Modelle zu finden, in denen eben nicht ein Elternteil, oft die Mutter, ihre Bedürfnisse zurückstellt. Das ist das, was unsere gesellschaftliche Sozialisation von Müttern erwartet. Und ja, wirklich sozusagen, das ist ja auch dieser Grundansatz eigentlich des Feminismus, meines Feminismus, Mutterschaft und Feminismus zusammenzudenken. Also, ne, dass es an die Rechte oder gleichberechtigte ja, Rechte und Möglichkeiten nicht bei Mutterschaft enden sollen. Ich bin sicherlich radikaler geworden in meiner Haltung und einfach klarer und überzeugter, weil ich natürlich auch viel mehr Wissen heute habe. Ich bin ja auch gerade mit dem Equal Care Thema sehr aus eigener Erfahrung einfach gestartet und war mir am Anfang auch selber natürlich unsicher, ob das jetzt nur meine private Erfahrung ist oder auch ja wirklich da so mehr dahinter steckt, sag ich mal, was für alle Menschen oder viele Menschen gilt. Und ich bin am Anfang sehr von den Müttern ausgekommen und ihrem Unwohlsein und eben dem Wunsch, dass, ja, dass es mehr Möglichkeiten für Mütter gibt, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Das war so der ursprüngliche Ansporn. Das ist ja auch, wie gesagt, diese Idee, Mutterschaft und Feminismus zusammenzudenken, einen matrizentrierten Feminismus zu entwickeln. Das, ja, da habe ich nach und nach entdeckt, dass es dazu eben nicht nur ich Gedanken habe, sondern ja auch andere Menschen. Und ja, dazu mich einfach viel weitergebildet, gelesen, Fortbildung gemacht und so weiter. Und insofern hat sich meine eigene feministische Haltung sicherlich auch einfach erst entwickelt mit der Zeit, weil ich erst über mein eigenes Muttersein und diese Arbeit zu den Themen gefunden habe und ja, da sicherlich in der Zeit viel gelernt habe. Insofern hat sich die Grundmission, glaube ich, nicht verändert, sondern sie ist einfach nur noch klarer geworden. Ja, und dann war die dritte Frage, wie es mir gelingt, immer wieder eine Neutralität in meinen Paar-Coachings zu bewahren. Und wie ich die Brille der männlichen Sozialisation aufsetze oder dafür Verständnis habe. Und da würde ich sagen, das sind Fähigkeiten, fachliche Fähigkeiten, die man einerseits lernt, dass man die Anliegen aller Klientinnen, egal welchen Geschlechts, die sind immer gleichwertig, die sind immer wichtig, die sind immer berechtigt. Es gibt natürlich einerseits Methoden sowieso natürlich, die zu klären. Und das braucht einfach eine Allparteilichkeit, die zu dieser Professionalität dazugehört, die man immer wieder reflektieren muss, die man supervidieren muss. Ja, und grundsätzlich, persönlich würde ich sagen, habe ich, glaube ich, eine große Empathie und auch eine große Neugierde für ja, da alle Anliegen tatsächlich. Da mache ich auch geschlechtlich überhaupt keinen Unterschied. Ich finde es wahnsinnig spannend, also gerade weil ich ja auch die weibliche Sozialisation persönlich natürlich mehr fühlen kann, finde ich es einfach total interessant. Also jedes Mal super spannend, die männliche Sozialisation und was die für Auswirkungen hat, besser verstehen zu dürfen, indem ich sie mitbekomme über die Paar-Coachings. Sonst hätte ich ja nur die Einblicke, die ich über meinen Mann und Partner habe. Ja, und mir ist, glaube ich, durch die Frage aufgefallen, dass es für mich wirklich vor allem das Thema ausmacht, dass ich gut darin bin, aber dass ich auch ja, das einfach verstehen will. Und ich habe einfach eine ganz hohe Motivation, für gegenseitiges Verständnis zu sorgen. Und das hat, wie gesagt, 0,0 mit Geschlecht zu tun, sondern, wie gesagt, viel eher mit den Themen, mit denen wir uns im Coaching beschäftigen. Ich glaube, ich könnte manchmal nicht so gut sein, wenn es um Themen ginge, die mich nicht interessieren. Theoretisch kann ich natürlich die Methoden des systemischen Coachings, der systemischen Beratung auf alle Themen anwenden. Aber ich glaube, wenn mich das Thema langweilen würde zum Beispiel oder ja, also wenn ich keine Ahnung hätte, wäre das sogar noch möglich. Also wie gesagt, das Interesse ist tatsächlich eine Grundvoraussetzung meiner Meinung nach oder Neugierde für das Thema, für die Person. Das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, um gut zu sein, in Anführungsstrichen, in dieser Arbeit, weil es ist ja eine Forschungsarbeit letztendlich, die Menschen dabei zu unterstützen, sich ja selber besser zu verstehen und ja, sozusagen hinter Dinge zu gucken und Motivation von Verhalten zu verstehen, um damit eben im Paarcoaching zum Beispiel ja auch mehr gegenseitiges Verständnis zu erreichen und mehr Verbindung zu erreichen. Und das finde ich einfach hochspannend und das finde ich für beide, ja, also oder beide Seiten unabhängig vom Geschlecht sehr interessant. Ich finde es einfach eher wieder immer wieder erstaunlich, wie eben ja ich durchaus kollektive Muster geschlechtsgebunden beobachten kann bei den Anliegen und bei den Schmerzpunkten, bei dem, was Männern oder Frauen Druck macht oder was ihnen leicht fällt in Bezug auf Erwerbs- und Care-Arbeit. Da wiederholen sich die Dinge absolut. Aber das wird mir trotzdem nicht langweilig oder so. Und ich habe absolutes Verständnis. Also ja, wie gesagt, für beide Seiten. Also ich, ja, ich sehe, dass es beiden oft nicht so gut geht, wenn die Paare ja ins Paarcoaching kommen. Und ich glaube, dass das auch eine wichtige Erkenntnis ist, zu denen dann auch die Paare kommen, dass ja unser Kern, also dass das ja ein urmenschlicher Kern ist, der hat überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Also die Themen, um die sich da zum Beispiel gestritten wird, das sind eben vordergründige. Worum es geht, ist meistens etwas, was bei beiden sehr ähnlich ist. Also zum Beispiel der Schmerz oder das Gefühl von Hilflosigkeit zum Beispiel oder Überforderung oder so. Druck, also diese Gefühle kennen wir ja alle und das ist völlig unabhängig vom Geschlecht und darum geht es ja eigentlich, ja, zu erkennen, was für beide ja die Themen hinter den Themen sind, um dann auch vordergründig was verändern zu können. Ja, die nächste Frage kommt von Rebecca. Sie schreibt, ich bin Teil des Feminist Motherhood Circles und freue mich total auf das Jahr. Ich bin auf deinen Podcast durch dich gekommen, also seit ungefähr einem Monat, seitdem sie im Circle ist. Und er unterstützt mich dabei, Frieden zu schließen zwischen den ganzen Ansprüchen, die ich als vollberufstätige Mutter an mich habe. Ich finde es total hilfreich, wenn jemand auch wissenschaftlich begründet und vorwurfsfrei hilft, die Themen gleichberechtigter Elternschaft zu verstehen und sich begleitet zu fühlen. Ich höre den Podcast immer wieder mal zwischendrin und habe zum Beispiel auch schon eine Folge zusammen mit meinem Mann gehört, als wir zusammen Wäsche gefaltet haben. Das fand ich sehr bereichernd für uns beide. Mich interessiert vor allem, wie du im Kontext der Vereinbarkeit von Familie und Beruf das Thema Haushalt feministisch einordnest. Mich beschäftigt es, wie wir es machen, wenn ich zum Beispiel Erwerbsstunden reduzieren würde, damit ich eben mehr Zeit für Mutterschaft habe oder nochmal ein zweites Kind bekomme und in Elternzeit bin und dadurch mehr im Haushalt mache. Wie schaffe ich es, dass es dann gleichbedeutend mit Erwerbsarbeit gesehen wird? Meines Erachtens ist zum Beispiel Hausarbeit zu vielen Teilen nicht gleichbedeutend mit Elternschaft, Mutterschaft zu setzen, sondern kommt für beide, Erwerbstätige und Erziehende, on top. Ich würde mich über deine Perspektive darauf freuen. Ja, liebe Rebecca, das sehe ich genauso. Das hatte ich ja eben auch, glaube ich, bei einer anderen Frage schon erwähnt, dass ich differenzieren würde zwischen Erwerbshaus und Care-Arbeit und genau die Betreuungsstunden als Teil von Care-Arbeit eben gegen Erwerbszeit rechnen würde. Wenn man jetzt guckt, wer arbeitet, wie viel würde ich damit anfangen, wer hat wie viele Erwerbsstunden und dann wie viel Care-Stunden im Sinne des allein für Kinder verantwortlich Seins. Meistens ist das ja der Nachmittag oder teilweise auch schon der Morgen alleine. Das ist ja verschieden. Und dementsprechend kann man dann auch, also es ist echt ein komplexer Prozess, der, wie gesagt, den machen wir sehr ausführlich in diesem Eltern als Teamkurs, wirklich zu sehen, was ist denn in eurem Haushalt alles zu tun? Das hat ja eben mit der Anzahl der Kinder auch oft zu tun und wie groß der Haushalt ist und ob es, weiß nicht, Haustiere gibt und zu pflegende Angehörige. Also was ist alles an Care-Arbeit zu bewerkstelligen und was davon findet eben wann statt? Ein Teil der Care-Arbeit findet eben während der Betreuungszeit der Kinder statt und dann ist es teilweise auch passend, noch ja, Care-Arbeits-To-Dos dazuzunehmen, wenn man eben weniger erwerbsarbeitet. Das könnte sowas ja, sein, wie sich um Kinderkleidung kümmern oder bestimmte Arzttermine oder so, weil die eben auch in dieser Zeit vielleicht anfallen. Aber gut, Kinderkleidung ist auch ein guter Punkt schon wieder für eine zeitlich ungebundene Care-Arbeitsaufgabe, die man auch übernehmen kann, wenn man zum Beispiel Vollzeit erwerbsarbeitet. Also da bleibt eben noch vieles übrig an Care-Arbeit und eben die Hausarbeit. Ein Teil der Hausarbeit fällt auch in dieser Betreuungszeit an, aber ja, das Badezimmer putzen oder die Wohnung, das Haus überhaupt grundlegend sauber kriegen, das muss nicht zwangsläufig da reingehören, das sehe ich genauso oder bin ich auf jeden Fall dagegen. Ich würde die extra auflisten und ja, womöglich 50-50 verteilen, diese Hausarbeit. Und die Care-Arbeit würde ich eben gespiegelt sozusagen entsprechend der Erwerbsarbeit verteilen. Da gibt es eben auch verschiedene Parameter, wie man da ungefähr Kriterien anlegen kann, was ist da jetzt fair im Umfang, in der Frequenz und so weiter. Aber ja, das wäre meine Perspektive, dass das nicht bedeutet, weil du weniger erwerbsarbeitest oder welches Elternteil auch immer gerade in Elternzeit ist, dass das jetzt irgendwie komplett den Haushalt mitschmeißt, ist wahrscheinlich unrealistisch und hat aber auch was mit, also ist einerseits unrealistisch und aber auch nicht fair und hat auch was mit der Anzahl der Kinder zu tun, würde ich sagen. Also mit 3 Kindern ist auch schon wieder viel weniger parallel möglich und dann kommt es auch wieder auf das Alter von Kindern an. Wenn man zum Beispiel 2 sehr kleine Kinder hat oder so, ist natürlich einfach fast gar keine Hausarbeit oder zusätzliche Care-Arbeit zu der reinen Betreuung überhaupt möglich, wenn man mit denen zusammen ist. Und auch darauf braucht es einen realistischen Blick. So, die letzte Frage kommt von Lisa. Lisa schreibt, ich bin 36, Mama von 2 Kindern, 3 Jahre und 3 Monate. Ich bin über eine liebe Freundin auf deinen Podcast, auf deine Angebote gestoßen und nehme nun auch zum 2. Mal am Feminist Motherhood Circle teil. So bin ich auch auf den Podcast gekommen. Ich höre ihn gerne, um neuen Input rund um meine Mutterschaft zu bekommen. Begeistert hat mich besonders die letzte Folge mit Kati im Interview von den Glücksheldinnen über Resilienz. Ich erlebe oft den Zwiespalt dazwischen, wie ich meine eigenen Bedürfnisse wahren und die der Kinder erfüllen kann. Hast du Tipps für die Kommunikation mit Kindern, wenn man als Mama erschöpft ist oder eine Pause braucht und die persönliche Grenze erreicht wurde, ohne den Kindern dabei ihre eigenen Bedürfnisse abzusprechen? Wie funktioniert das gut bei dir? Was versuchst du zu vermeiden? Ja, auch da danke für die Frage. Eine wichtige Frage, die ja auch zeigt, also diese Motivation zeigt, finde ich, dass du es auch schaffen willst, ja, dich gut um dich zu kümmern, weil es einfach ja eine Voraussetzung ist, ja, diese Bedürfnisse der Kinder überhaupt erfüllen zu können, bedeutet ja, dass die Person, die sich kümmert, sich um ihre eigenen Bedürfnisse sorgt. Und ja, das finde ich einfach erstmal sehr wichtig und ist wirklich eine Grundvoraussetzung, um Care-Arbeit dauerhaft gesund leisten zu können. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, die ja alle Menschen haben, die Care-Arbeit übernehmen und für ja sich auch für die mentale Gesundheit von sich selbst und von Kindern verantwortlich fühlen. Und ja, was mache ich? Also einmal finde ich, oder vielleicht nochmal kurz zu dir. Du bist ja in einer Situation mit einem Kleinkind und einem Baby. Das bedeutet sowieso, dass du deine Bedürfnisse gerade sehr häufig zurückstellen musst. Vor allen Dingen natürlich für das Baby, dessen Bedürfnisse vermutlich mehr oder weniger unmittelbar befriedigt werden müssen. Und darüber bist du einmal schon sehr oft fremdbestimmt. Das ist wichtig anzuerkennen. Das ist einfach eine andere Lebenssituation, die ich ja hier auch gerade habe oder hatte. Jetzt wird es auch schon wieder ein bisschen anders. Aber ja, das ist einfach ganz anders, als wenn man irgendwie zwei Kinder hat, die über 3 sind zum Beispiel oder über 4, die teilweise länger warten können, mehr Verständnis haben. Ja, auch schon einfach, dem man Dinge anders erklären kann. Ja, das ist also mit kleinen Kindern und Babys eine besonders herausfordernde Situation. Und was ich mache, wenn ich wahrnehme, dass mein Bedürfnis mit dem Bedürfnis der Kinder kollidiert, das ist natürlich auch ein bisschen tatsächlich davon abhängig, wie alt das Kind ist, mit dem ich da interagiere. Meine Kinder sind ja 8,5, 5,5 oder ja ungefähr 5,5 und 1 Jahr alt. Davon hängt das natürlich ab. Also selbst mit dem Baby rede ich darüber oder ja formuliere ich das. Einmal geht es sehr darum, für mich die Dinge zu benennen. Also ich versuche, die Bedürfnisse im Raum, die ich wahrnehme, in Worte zu fassen und zu sagen, ne, was ich höre, was jetzt gerade wer möchte und sage gleichzeitig, was ich gerade möchte oder brauche. Also ich sage auch oft, ich kann das jetzt nicht alles gleichzeitig. Ich höre, du möchtest was mit mir besprechen, du möchtest dies, du möchtest, weiß nicht, dass ich dir was hole oder du hast Durst. Da hinten ist das andere Kind, das braucht das und das. Ich kann das nicht alles gleichzeitig. Ich kann das nur nacheinander. Warte einen Moment oder ich brauche einen Moment. Ich muss ja irgendwie kurz überlegen, wie ich das mache. Also ja, ich versuche meine Ratlosigkeit in dem Moment zu formulieren und irgendwie damit mir auch Zeit zu verschaffen und transparent zu machen, was ich gerade tue oder eben zu sagen, ich mache jetzt das und das gerade fertig und dann mache ich das und das. Genau, und wie gesagt, das hängt natürlich sehr vom Alter des Kindes ab, was da möglich ist, ob ich das, was ich gerade tue, unmittelbar fallen lasse und springe oder ob ich ja da ein bisschen Zeit mir erfordere und bekomme. Und es bedeutet natürlich auch überhaupt aushalten zu können, dass Bedürfnisse unbefriedigt sind oder ungestillt sind und das Wissen, dass das okay ist. Also dass es eben, ja, ich bin ein Mensch und ich kann gar nicht alles gleichzeitig. Das ist erstmal ne, bei diesen verschiedenen Bedürfnissen der Kinder, finde ich, wichtig. Es ist für mich wichtig, oder ja, das ist, glaube ich, eine wichtige Wissensvoraussetzung auch, dass es mehr darum geht, dass alle Bedürfnisse gesehen werden und eben darüber, also das werden sie, indem sie benannt werden zum Beispiel, als dass sie unmittelbar erfüllt werden. Also das ist einfach gar nicht mein Anspruch, weil das kann ich gar nicht. Es ist okay, dass auch Kinder unglücklich sind oder mal warten müssen, wenn das, was sie gerne wollen, nicht direkt passiert. Da kommt es natürlich auch auf das, die Art des Bedürfnisses drauf an. Ja, genau. Aber auch Grundbedürfnisse können auch mal kurz warten. Also zum Beispiel, ne, bis ich, weiß ich, das Glas Wasser eingeschenkt habe oder komme, um auf der Toilette zu helfen oder was auch immer. Also ja, auch da ist manchmal Wartezeit erforderlich. Und oft ist es ja auch möglich, die Kinder nach Lösungen zu fragen. Also indem ich benannt habe, was ist hier ne, das Problem oder die Herausforderung, kann, ist es auch oft so, dass die Kinder, also meine großen Kinder natürlich auch Lösungen haben oder sich gegenseitig helfen können bei Dingen. Das ist natürlich ein Unterschied in deinem Fall, wo dein Kind noch kleiner ist. Aber auch das 3-jährige Kind kann mal anfangen, darüber nachzudenken, ne, was könnten wir jetzt tun? Genau, und oft ist es vielleicht mehr das Aushalten, also das sozusagen zu akzeptieren, dass das nicht parallel geht. Ja, das ist sehr herausfordernd, besonders wenn Kinder noch klein sind oder der Altersabstand gering. Ich kann dazu auf jeden Fall 2 Bücher von Nora Imlau empfehlen, Bindung ohne Burnout und Meine Grenze ist dein Halt. Die würde ich dazu sehr wertvoll oder habe ich dazu als sehr wertvoll empfunden. Und ansonsten ist es, finde ich, auch eine wichtige Absprache, dann wieder mit der Partnerperson dafür zu sorgen, dass du überhaupt Freiräume hast, Care-Arbeitsfreie Zeit, in der du dich wirklich nur um deine Bedürfnisse kümmern kannst. Dann ist es oft leichter möglich, die eigenen Bedürfnisse in der Care-Arbeitszeit oder Zeit mit den Kindern zurückzustellen und zu sagen, ja, jetzt bin ich hier für euch da. Das heißt nicht, dass ich nicht auch erstmal selber auf Toilette gehe oder selber trinke, esse und so weiter. Das ist absolut das Wichtigste. Aber ich habe dann nicht mehr so den Anspruch, weiß ich nicht, irgendwas zu tun, wenn ich zum Beispiel da sitze und lese und werde dann dabei unterbrochen, dann finde ich das legitim. Also dann denke ich nicht, Mensch, was störst du mich jetzt beim Lesen, weil das ist jetzt halt auch nicht meine Lesezeit, sondern es ist vielleicht noch nice to have, dass ich es noch schaffe, gerade zu lesen. Aber klar kann es auch sein, dass ich irgendwie was zu essen für irgendwen zubereite oder für uns alle und da dann irgendwie gerade noch was fertig mache oder gerade gar nicht kann, da muss ich eben die Bedürfnisse priorisieren, ne? Je nachdem, um welches Bedürfnis es sich handelt. Da habe ich selbst auf jeden Fall mittlerweile so einen inneren Kompass, nachdem ich da vorgehe, ein paar Kriterien, die es gibt, die was mit den Bedürfnissen zu tun haben, aber auch dem Alter des jeweiligen Kindes. Ich finde, wenn Kinder unter 3 sind, sollte einfach ein Elternteil möglichst fest zuständig sein. Und natürlich bedeutet das auch, dass das Kind auch mal warten muss, das ist ja klar. Aber klar, wenn am Wochenende zum Beispiel beide Elternteile vielleicht da sind, dass dann auch ein bisschen transparent ist, wer fühlt sich denn jetzt zuständig oder wer ist zuständig und wer ist für was anderes gerade da. Manche Dinge kann man ja auch mit Kindern eben gemeinsam machen. Das ist auch immer eine Einladung, wenn ich jetzt gerade das Bedürfnis des Kindes nicht befriedigen kann, weil ich zum Beispiel, weiß ich nicht, koche oder ja, irgendwas mache. Dann kann ich das Kind meistens einladen, mitzumachen. Aber genau, das kann ich mit meinem kleinsten Kind ja auch nicht tun. Und wenn das ein dringendes Bedürfnis hat, ja, dann muss ich halt leider das Kochen unterbrechen. So ist das eben. Kann ich nicht ändern. Wie gesagt, also da kommt es sicherlich auch sehr auf das Alter des Kindes an, inwieweit sich Bedürfnisse eben zurückstellen oder verhandeln lassen. Wir machen das jetzt zum Beispiel auch oft so, dass wir am Wochenende Bedürfnisse im Grunde abfragen und gucken, wer möchte was machen. Und dann schauen wir so ein bisschen, wie kriegen wir das ja in den Tag oder in das gesamte Wochenende eingeflochten, sodass jedes Bedürfnis irgendwo mal vorkommt und Kinder auch mitkriegen, ja, auch wir Eltern haben ein Bedürfnis formuliert. Und das wird auch geschützt und auch umgesetzt, genauso wie dein Wunsch nach irgendeiner Aktivität geschützt und umgesetzt wird. Also ja, das ist sicherlich. Ja, es ist ein komplexes, großes Thema, angefangen von sozusagen, wie reagiere ich unmittelbar in dem Moment und wie sorge ich aber auch in so einer Grundstruktur unseres Alltags dafür, dass die Bedürfnisse aller Familienmitglieder vorkommen. Ich glaube, das ist so eine Grundvoraussetzung, das zu tun. Wie gesagt, da kann man bei Nora Imlau bestimmt noch einiges lernen. Und wenn dir das sehr schwerfällt, auf dich bezogen, deine Bedürfnisse wirklich zu priorisieren oder dir Zeit für dich zu nehmen, dann bist du auf jeden Fall im Feminist Motherhood Circle ja genau richtig. Da beschäftigen wir uns ja mit dem Mutterbild. Das patriarchal geprägte Mutterbild steht eben oft dem im Wege, dass Mütter sich erlauben, ja, sich selbst zu priorisieren und auf einer tieferen Ebene zu verstehen und zu fühlen, dass sie ihre wichtigste Ressource sind oder die Ressource ihrer Kinder, dass es den Kindern am Ende auch nur gut gehen kann oder dass man nur reguliert auf Kinderbedürfnisse eingehen kann, wenn man sich eben auch um sich selbst gekümmert hat. Und ja, also genau, vielleicht manchmal muss man bei den Grundbedürfnissen anfangen und auf jeden Fall dafür sorgen, dass man getrunken hat, satt ist, immer auf Toilette geht, wenn man auf Toilette muss und zum Beispiel Schlaf priorisiert. Also manchmal ist das der Anfang und das sollten schon mal alle sicherstellen und dann von da an geht es dann weiter. Und vielleicht noch ein abschließender Gedanke, der auch ja, aus diesem patriarchalen Mutterbild, glaube ich, missverstanden wird, ist oft, dass Mütter eben dafür zuständig sind, dass es ihren Kindern immer gut geht, dass sie glücklich sind. Und das wird dann eben auch in dieser Bedürfnisorientierung, führt das dazu, dass so ein Druck entsteht, ich muss immer für alle Bedürfnisse meines Kindes sorgen oder es dabei unterstützen. Und ich glaube, das ist ein Missverständnis. Ja, also ich fühle mich verantwortlich, für meine Kinder da zu sein und sie in allem zu begleiten, was sie beschäftigt. Aber ich bin eben nicht dafür zuständig, dass sie immer nur happy sind, so, sondern es darf auch unangenehm sein. Und manches ist doof und manchmal ist es langweilig oder nicht so, wie sie wollen. Und dann ist es meine Verantwortung oder mein Job, das auszuhalten. Das ist eben auch oft nicht leicht. Und ja, sie darin zu begleiten. Aber es ist nicht unbedingt mein Job, dafür zu sorgen, dass es immer alles super ist, weil das tatsächlich auch nicht das Bedürfnis ist. Das Bedürfnis ist, ja, mit dem zu sein, was gerade ist. Und ich bemühe mich darum, möglichst viele Bedürfnisse zu erfüllen, aber ich entscheide ja auch teilweise bewusst als Elternteil, dass ich Bedürfnisse, die da sind, nicht erfülle, weil ich es aus meiner Verantwortung heraus und meinem Blick für das Kind gerade nicht für sinnvoll erachte, dass dieses Bedürfnis erfüllt wird. Also auch das ist ja Verantwortung von Eltern sein. Das wollte ich noch ergänzen. Ja, das war die letzte Frage und ich danke euch, wie gesagt, sehr für die spannenden Fragen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beim Zuhören auch. Wie gesagt, schenkt diesem Podcast doch sehr gerne jetzt eine Bewertung bei iTunes oder Spotify. Leitet diese Folge weiter an einen Elternteil, das sie unbedingt hören sollte. Abonniert diesen Podcast. Gerne auch meinen Newsletter. Der Link dazu ist in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir und euch wunderbare 2 Wochen bis zur neuen Folge. Alles Liebe.